Das mit dem Glauben, ja, die Kinder dürfen jetzt gehen, genau. Euch eine gesegnete Zeit, gute Geschichte. Mit dem Glauben ist so eine Sache, man muss es ausprobieren. Wie wir gerade in Dominik gesehen haben, der die neue Brille ausprobiert hat. Und viele Leute begegnen Jesus mit einer gewissen, sagen wir mal, Skepsis. Ist es wirklich wahr? Ist er wirklich auferstanden? Ist er leibhaftig auferstanden? Kann das sein mit der Jungfrauengeburt? Hat er wirklich Wunder getan? Ist er wirklich der Gottessohn? Und so weiter und so fort. Und das ist die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen. Wer ist Jesus? Das macht einen riesen Unterschied, hoffentlich, in unserem Leben. Weil wenn wir diese Frage beantworten, hat es, ich hoffe, Auswirkungen auf unser Leben. Wer es glaubt, wird selig. Ihr kennt den Spruch. Eher negativ gemeint. Ja, ja, wer es glaubt, wird selig. Aber das stimmt. Wer an Jesus glaubt, wird selig. Der wird gerettet, der wird glücklich, der findet Frieden in seinem Herzen. Deswegen ist diese Frage, wer ist Jesus für mich, eine ganz entscheidende Frage und ist auch eine entscheidende Frage im Johannesevangelium. Da geht es eigentlich um die Frage, wer ist dieser Jesus? Und eine Geschichte möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Und zwar finden wir die in Johannes Kapitel 9. Ich habe es in einem Abend schon mal ein bisschen erzählt. Mir geht es gar nicht so sehr um das Wunder, sondern wie die einzelnen Gruppen auf diesen Jesus reagieren. In Johannes 9 geht Jesus mit seinen Jüngern umher und sie finden einen Blinden. Und der Blinde ist seit seiner Geburt an blind und bettelt, weil er arm ist, weil er nicht sehen kann, nicht arbeiten kann. Und die Jünger haben eine intelligente Frage, wer hat gesündigt? Der Blinde oder seine Eltern? Und ich sage immer, Schwachsinnsfrage. Wer hat gesündigt? Seine Eltern oder er? Und Jesus geht darauf ein, er sagt, weder die Eltern noch er hat gesündigt, sondern, und er sagt in Johannes 9, Vers 3, es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und dann macht Jesus einen Brei aus seiner Spucke und dem Staub der Erde, die da rumliegt, ekelhaft, und schmotzt die Spucke und den Brei auf die Augen des Blinden und sagt zu ihm, geh jetzt hin an den Teich Siloa, das heißt übersetzt übrigens gesandt, ich sende dich dorthin und wasche dich dort, reinige dich, wasch auch den ganzen Brei ab, und dann komm wieder. Und der Blinde gehorcht einfach. Der macht es. So ein Schwachsinn. Ey, wer kann einen schon heilen, wenn er eine Paste aus Spucke und Erde auf die Augen schmotzt? Und dann sagt, ja, wasche dich, dann ist alles gut. So ein Schwachsinn. Und ich habe drei Gedanken, wie uns begehen, drei Personengruppen. Und ich denke, jeder von uns kann sich mit einer Personengruppe irgendwo identifizieren. Und meine Frage ist am Schluss, womit oder mit welcher Gruppe identifizierst du dich? Und da ist die erste Gruppe, dass der Blinde, der Bedürftige glaubt und wird sehend. Der glaubt es einfach, was Jesus ihm sagt. Der macht es. Da heißt es, und Jesus sprach zu ihm in Vers 7, geh zum Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Ganz einfach. Keine großen Fragen gestellt, einfach das gemacht, was Jesus gesagt hat. Und tatsächlich, er wird wieder sehend. Wir haben gerade einen Dominik gesehen, der die Welt plötzlich farbig wahrnimmt. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn du deinen Lebtag blind bist und plötzlich erkennst du alles wieder. Die Berge, die Seen, die ETG, die Leute, die hier sind. Du erkennst alles wieder. Ey, wunderbar. Er war bedürftig, er war ein Bettler und er hat auch nichts gesehen. Er brauchte Hilfe ganz dringend. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Er war blind. Und jetzt begegnet er Jesus und wird plötzlich sehend. In Vers 2 heißt es, dass er blind war von Geburt an. Das steht da drin. Als ihn später die Nachbarn sehen, als er geheilt war, konnten dies auch nicht glauben, denn sie wussten und kannten ihn, sie wussten, dass er blind war. Er bezeugt es selbst. Dreimal wird diese Geschichte berichtet, entweder live oder er erzählt sie anderen. Er sagt, ich war blind und jetzt sehe ich. Ihr kennt vielleicht das englische Lied, I once was blind, but now I see. Ich glaube, der Autor hat es aus dieser Geschichte. Ich war mal blind, aber jetzt sehe ich. Und selbst die Eltern bezeugen es in Vers 20. Die sagen, ja, ist unser Sohn und der war blind von Jugend an. Und jetzt kann er sehen. Und das Interessante an diesem Blinden ist, er glaubt an Jesus, obwohl er nicht viel kapiert. Vor dem Wunder redet er von Jesus, dem Menschen. Vers 11, da heißt es, er antwortete, also der Blinde, der Mensch, der Jesus heißt. Boah, da war halt irgend so ein Typ, heißt Jesus, der hat es mir gesagt, mach das. Also er hat noch nicht viel von Jesus gewusst. Er hat ihn nicht erkannt als Gottes Sohn, als der Heiland und der Retter und Messias, sondern Jesus, der Mensch. Und er hat es trotzdem gemacht. Nach dem Wunder nennt er Jesus in Vers 17 einen Propheten, den Gott gesandt hat, durch den Gott spricht und handelt. Später in Vers 27 nennt er sich ein Jünger. Ich bin ein Jünger von diesem Jesus. Er sagt später in Vers 31, ich bin gottesfürchtig. Sehen wir die Steigerung? Und dann, er sagt in Vers 33, Jesus ist von Gott, also nicht nur irgendein Typ, irgendein Mensch, sondern Jesus ist von Gott. Und später, als ihn Jesus fragt, glaubst du an den Menschensohn? Da sagt er, ja, ich glaube. Wir sehen also eine Entwicklung bei ihm. Er glaubt an, oder er sieht Jesus den Menschen und er wächst da rein. Und dann kann er später sagen, ja, Jesus ist der Menschensohn, der Richter der Welt, der Messias. Sein Glaube, den er hatte, zeigt sich in seinem Gehorsam. Er macht das einfach, was Jesus ihm sagt. Und so definiere ich Glauben. Glaube ist nicht nur Vertrauen, das hört man ja manchmal. Glaube ist Vertrauen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich sage immer, Glaube ist Vertrauen im Gehorsam. Dass ich das auch tue, dass ich in meinem Leben umsetze, dieses Vertrauen auch ausdrücke durch die Art und Weise, wie ich lebe. Ich möchte euch eine Beispielgeschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ich denke eher nicht, aber ist auch egal. Ist ein gutes Beispiel. Es gab mal einen Seiltänzer, so ein Akrobat, der hat sich an die Niagara-Fälle gewagt. Wer war schon mal an den Niagara-Fällen? Ein paar. Die sind groß und mächtig. Und er ließ ein Seil spannen vom einen Ende zum anderen Ende über die Niagara-Fälle. Und die Leute haben schon geguckt, was machen die da? Und dann ist er auf dieses Seil mit seiner Jonglierstange draufgestanden und hat sich über die Niagara-Fälle drüber manövriert. Ich kenne die Leute, die da so auf dem Seil, im Zirkus so jonglieren. Und er kommt sicher auf der anderen Seite an und dann dreht er um und kommt wieder zurück. Und die Leute jubeln und staunen. Boah, ist der cool und was kann der denn alles? Dann legt er noch eine Schippe drauf. Jetzt legt er seine Jonglierstange zur Seite, nimmt einen Schubkarren und geht mit dem Schubkarren auf diesem Seil auf die andere Seite, dreht rum und kommt wieder zurück. Wesentlich schwerer. Und die Leute jubeln und sagen, boah, toll, und hey, du kannst das und du bist perfekt und boah, toll. Und dann sagt dieser Seiltänzer, ihr traut mir das alle zu, dass ich da rübergehe, hin und her mit dem Schubkarren. Und sagen, ja, wir haben es ja gesehen. Und dann fragt er, kann ich einen Freiwilligen aus dem Publikum haben, der sich in den Schubkarren reinsetzt? Dann mache ich es nochmal. Und keiner meldet sich. Das ist nicht Glaube. Wenn ich sage, ja, ja, das traue ich dem zu. Und wenn er sagt, ja, machst du das? Ah, nee. Weil es sein Vertrauen sich nicht ausdrückt in der Tat. Glaube ist Vertrauen im Gehorsam. Und das zeigt dieser Blinde, er glaubt einfach, tut es. Wahrscheinlich, weil er auch so hilflos war. Wie viele Ärzte hat er schon gesehen? Wie viel Geld, wahrscheinlich alles, was seine Familie besaß, haben sie ausgegeben, dass der sehen kann und keiner konnte ihm helfen. Vielleicht war er einfach hilflos. Er wusste, ich brauche Hilfe. Und Jesus, der Mensch, mal ausprobieren. Aber er erfährt es, dass Jesus ihn wirklich heil machen kann. Und jetzt kommen wir zur zweiten Gruppe. Das sind seine Nachbarn und die, die ihn umgeben, die ihn kennen. Ich habe den zweiten Punkt genannt, die Welt staunt und kommt ins Fragen. In Vers 8 heißt es, die Nachbarn nun und die, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sprachen, er ist. Andere, nein. Aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach, ich bin's. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen aufgetan worden? Er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen und sprach, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Ich ging hin und wusch mich und wurde sehend. Da fragten sie ihn, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Aber wir sehen, seine Nachbarn, die ihn kennen, sind, oh Wahnsinn, ey, der ist gesund und der kann jetzt sehen und wie hat er das gemacht? Und sie erkundigen sich. Und diese Leute gibt es auch in echt. Die sehen Jesus und was Jesus bewirkt im Leben von Menschen, die mit Jesus gehen. Und sie sind interessiert. Aber in dieser Geschichte, wir hören nichts von einer Bekehrung, wir hören nichts von einer Entscheidung, dass die Leute sagen, ja, dem will ich auch angehören. Die sind einfach erstaunt und begeistert, aber das reicht nicht. Interessant ist die Geschichte, in welchem Zusammenhang sie spielt. Das sind zwei Feste, die diese Geschichte umgeben. Das erste Fest findet davor statt, das ist das sogenannte Laubhüttenfest. Das feiern die Juden aus Dankbarkeit, aus Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, beziehungsweise die Wanderung durch die Wüste, wo sie eben Hütten gebaut haben und da feiern sie das halt und denken dran, ja, Gott ist uns erschienen bei der Nacht in der Feuersäule, am Tag in der Wolkensäule und er hat uns den Weg gezeigt. Und an diesem Fest waren viele Lichter in der Stadt zu sehen, weil sie symbolisieren wollten, ja, Gott ist das Licht, das uns den Weg weist. Er geht uns voran. Das andere Fest, das kurz danach erwähnt wird, ist das Fest der Tempelweihe. Die Römer hatten mal den Tempel entweiht und danach haben die Juden dann wieder erobert und wieder geweiht. Sie haben ihn gereinigt. Und da haben sie ein Fest gefeiert in Andenken an diese Tempelreinigung. Auch da waren viele Lichter bei diesem Fest zugegen. Aber es ging auch um das Thema Reinigung. Und interessanterweise finden wir beide Sachen bei dieser Geschichte. Es geht um Licht, dass jemand blind war, nichts gesehen hat und plötzlich sehen kann. Es wird Licht. Und zum anderen sagt Jesus zu ihm, geh hin zum Teich Siloa und wasche dich. Es geht um Reinigung. Ich denke, dass die Leute, die umherstanden, wahrscheinlich sehr wohl geschnallt haben, diese Verbindung zu den Festen. Und Jesus hat es ganz sicherlich so bedacht, weil in Vers 4 heißt es, da sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Interessant. Der mich gesandt hat. Siloa heißt doch gesandt. Ah, interessant. Zum einen sendet Jesus den Blinden zum Teich Siloa, den man übrigens 2004 entdeckt hat in Jerusalem, den gibt es wirklich. Zum einen sendet er ihn zum Teich Siloa, zum anderen sagt er über sich selber, ich bin gesandt worden. Mein Vater im Himmel hat mich gesandt. Eigentlich geht es darum, dass der Blinde zum Teich Siloa geht, zu diesem Gesandten, zu mir. Ich bin das lebendige Wasser, das reinmachen kann. Jesus deutet eigentlich auf sich hin. Und dann sagt er weiter in Vers 5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und danach heilt er diesen Blinden, der kein Licht des Tages gesehen hat. Und er sendet ihn, um sich zu reinigen in diesem Teich Siloa, und er wird sehen, er sieht das Licht. Und natürlich weist Jesus auf sich hin und sagt, letztendlich, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das lebendige Wasser, das dich reinigen kann von deiner Schuld, von deiner Sünde. Wenn du Beziehung zu mir hast, wenn du dich in mich eintauchst, wenn du dich reinigst, beziehungsweise wenn ich dich reinige, dann wirst du geheilt. Dann erkennst du die Welt mit anderen Augen, wie wir es auch im Anspiel gesehen haben. Es ist nicht alles mehr grau in grau, sondern wir erkennen die Wahrheit. Und dann erleben wir die dritte Gruppe. Die Religiösen zweifeln und bleiben blind. Die tun mir eigentlich am meisten leid. Da waren die Pharisäer, die Jesus nicht so leiden konnten, die auch neidisch auf ihn waren. Das lesen wir auch in den Evangelien. Ja, die beobachtet haben, dass die Leute plötzlich Jesus nachgelaufen sind, nicht mehr ihnen. Und da kommt der Neid natürlich in einem hoch. Das war ein Grund, weshalb sie Jesus nicht leiden konnten. Auch seine Lehre, auch was er behauptet über sich selber. Ich bin der Messias, das konnten sie gar nicht hören. Und jetzt ist dieser Blinde, der gesund geworden ist, und die führen ihn vor die Pharisäer, und die Pharisäer fragen, wie ist denn das passiert? Und er erzählt nochmal die ganze Geschichte. Und sie haben relativ schnell ein Urteil über diesen Jesus. Die sagen in Vers 16, Kapitel 9, da sprachen einige der Pharisäer, dieser Mensch, und da meint sie Jesus damit, ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Es gibt ein paar Geschichten in den Evangelien, wo Jesus den Sabbat nicht hält, den Ruhetag nicht hält. Seine Jünger haben Hunger und sehen ein paar Ähren im Feld und essen die halt. Oh, die Pharisäer regen sich auf. Arbeit am Tag des Herrn, das geht gar nicht. Und Jesus benutzt verschiedene Illustrationen, um klarzumachen, der Sabbat ist für den Menschen als Hilfe geschaffen, nicht andersrum. Nicht der Mensch ist geknechtet unter den Sabbat, sondern andersherum. Der Sabbat soll dem Menschen eine Hilfe sein, dass er zur Ruhe kommt. Und das ist gut. Aber wenn er Hunger hat, soll er essen. Einmal sagt er zu den Pharisäern, wenn eure Kuh am Sabbat in den Brunnen fällt, ihr zieht sie doch auch raus. Ihr rettet sie doch auch. Und deswegen rede ich auch am Sabbat, weil es wichtig ist. Es ist wichtiger als ein Gebot einzuhalten. Er hat den Sabbat schon gehalten, aber hat ihn so gehalten, wie es Gott ursprünglich gedacht hatte. Nicht um des Gebotes willen, Hauptsache Gebote und ich halte die eins zu eins ein, sondern er hat den Sinn dahinter verstanden. Leute Ruhe zu schenken, zum Beispiel ein Sabbatgebot, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie Frieden in Gott finden, dass sie auch einen Tag haben, wo sie sich auf Gott ausrichten können, wie jetzt wir hier uns versammeln, um in der Bibel zu lesen. Und die Religiösen, die Pharisäer, sind sehr gesetzesorientiert. Und ich möchte mal die Religiösen mit zwei Gruppen vergleichen. Zum einen die Gesetzesfanatiker, sage ich jetzt einfach mal so, die Jesus nicht sehen, sondern nur sagen, ah, du musst das und als rechter Christ macht man das und als rechter Christ macht man das. Und dann, wenn du alles tust, dann bist du ein Christ. Nein. Jesus hat für mich alles getan am Kreuz von Golgatha. Punkt. Er ist für meine Schulden, meine Sünde gestorben. Und ich habe Vergebung in ihm, ich habe Leben in ihm. Und aus meiner Liebe heraus zu ihm, natürlich will ich ihn ehren und natürlich will ich meinen Nächsten lieben, weil Jesus ihn liebt, natürlich. Natürlich will ich meiner Frau die Treue halten, weil ich meine Frau liebe und, also ich bin nicht verheiratet, ist nur ein Beispiel, und weil Gott meine Frau natürlich auch liebt und ihr die Treue hält. Aber es ist eine ganz andere Motivation, warum ich die Gesetze einhalten will. Ich liebe Jesus und ich möchte ihn ehren und ihm dienen und ich weiß, die Gesetze spiegeln seine Herrlichkeit wider. Ich möchte so leben, wie er es will. Und das tut mir gut, tut den anderen gut, tut der Gesellschaft gut. Ich liebe Jesus und deswegen möchte ich so leben. Und nicht, tu das, tu das, tu das, tu das und dann bist du richtig. Und die gibt es auch in unseren Gemeinden, sagen wir mal ehrlich. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Und du musst das tun und wehe, du machst in der Gruppe nicht mit und vielleicht könntest du dich auch da noch einbringen und da noch und wir kriegen so einen Druck. Ich habe das auch gehabt. Ich war selber schuld wahrscheinlich. Aber ich habe als 17-, 18-Jähriger gedacht, ich müsste Gott beweisen, wie toll ich bin, was ich alles für ihn tue. Kennt ihr das? Ich habe Jungschar gehalten, später Jugendkreis gehalten. Ich war in der christlichen Fußballmannschaft, ich war in der christlichen Volleyballmannschaft, ich war im Posaunenchor, war im Jugendchor, habe Jugendwochenenden organisiert, war auf Freizeiten hier und da. Ich war fix und alle irgendwann. Habe gesagt, boah, das Christsein ist anstrengend. Aber weil ich einen Dreher drin hatte. Ich habe gedacht, ich muss jetzt Jesus zeigen, wie toll ich bin. Anstatt, dass ich mich darauf konzentriere, wie toll Jesus ist. Und dass ich dann ihn frage, ja, und wo ist mein Platz? Wie stellst du dir das vor, mein Leben? Wo soll ich mich einbringen? Wo soll ich auch mal Nein sagen? Das sind die eine Gruppe der Religiösen. Die andere begegnet mir auch immer wieder. Wir Fundamentalisten sagen, ah, das sind die Liberalen. Die zweifeln alles an. Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Kann es wirklich sein? Die Jungfrauengeburt, ist es wirklich wahr? Ah, Hauptsache Jesus ist in mir auferstanden. Das zählt. So ein Quatsch. Paulus sagt es klar in 1. Korinther 15, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden ist, dann ist es alles für die Katz, an was ihr glaubt. Dann seid ihr noch in euren Sünden, also sagt der Paulus nicht ich, sondern dann seid ihr noch in euren Sünden, ich auch. Dann sind wir sogar Leute, die eine Falschaussage tätigen, weil wir sagen, Jesus sei auferstanden, das stimmt gar nicht und so weiter. Aber dann sagt er auch, aber Christus ist auferstanden. Ich habe vor ein paar Jahren, ich lese jedes Jahr eine andere Übersetzung, Ich habe vor ein paar Jahren die Lutherbibel 2017 gelesen und da gibt es hinten so ein Sachregister, wo ein paar Worte erklärt werden und so weiter. Und da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht und ich habe das dann mal gelesen. Könnt ihr auch machen, wenn ihr die Übersetzung habt. Zum Thema Jungfrau steht da ein Artikel, die erklären das Jungfrau sein und so weiter. Und dann ganz am Schluss schreiben sie, und ich zitiere, die Aussage von der jungfräulichen Empfängnis Jesu, und jetzt kommt's, will nicht als biologisches Wunder, sondern als theologische Aussage über seine göttliche Herkunft verstanden werden. Auf gut Deutsch, Jungfrauengeburt ist unmöglich, gab es gar nie. Aber die Botschaft dahinter, Jesus hat göttlichen Ursprung. Das wollte die Jungfrauengeburt eigentlich sagen, aber wirkliche Jungfrauengeburt gibt es gar nicht. Und das ist die Deutsche Bibelgesellschaft, die das unterstützt, wo wir einen Großteil unserer Bibeln her haben. Ich habe auch jetzt die Luther 84, auch von der Deutschen Bibelgesellschaft. Aber es ist gefährlich. Das ist dann nicht mehr weit zu sagen, ja, Jesus ist gar nicht auferstanden. Die Wissenschaft sagt ja, Tote können nicht auferstehen. Bisschen einfältig, findet ihr nicht auch? Also wenn ich an Gott glaube, wenn ich an einen Gott glaube, der das Universum geschaffen hat, der die Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat, dann glaube ich doch auch an einen Gott, der die Gesetzmäßigkeiten, das, was wir so kennen, für einen Moment oder mehrere Momente außer Kraft setzen kann. Ist doch kein Problem für ihn. Was traue ich Gott überhaupt zu? Aber gerade wir Theologen, wir Überfrommen, haben manchmal die Tendenz, dass wir an Christus vorbeileben und dass das Christentum wichtiger ist als Christus und das ist gefährlich. Und da müssen wir uns alle immer wieder an die eigene Nase fassen lassen. Ist es bei mir so, dass das Christentum immer mehr einen Fokus rückt? Wie verhalte ich mich als Christ? Wie bin ich bei der Gemeinde angesehen? Was denken die über mich? Ah, dann mache ich noch mal mehr. Aber das ist die falsche Motivation. Es geht um Christus, es geht um Jesus Christus, dass ich ihn liebe und ihm nachfolge, auf ihn höre und mich von ihm gebrauchen lasse, wo er mich will. Deswegen an uns auch die Frage, mache ich nur das, was ich immer schon gemacht habe, was mir beigebracht wurde? Ich bin auch in einer Familie groß geworden, wo Jesus im Mittelpunkt stand. Meine Eltern haben immer zusammen morgens um 6 Bibel gelesen, haben Frühstück und wir Kinder saßen dabei und die haben gebetet. Und wir Kinder sind oft eingepennt nebenher, morgens um 6 ist klar. Aber natürlich hat mich das geprägt und ich bin super dankbar für meine Eltern, die mir den Glauben vorgelebt haben. Dennoch ist es immer noch meine eigene Entscheidung gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte auch Jesus nachfolgen. Das möchte ich. Nicht, oh, meine Eltern sind ja Christen, dann will ich es auch. Nein. Interessant ist, die Religiösen, die sich mit Religion auseinandersetzen, sind oft die, die sich am schwersten tun. Der einfache, hilfsbedürftige Bettler, blinde Mann, der hat gesagt, oh, wenn der das sagt, probiere ich mal aus. Und deswegen geht es im Johannesevangelium um die Frage, und die möchte ich uns allen stellen, dir stellen, wer ist Jesus Christus für mich? Nicht für deinen Nebensitzer, sondern für mich. Es geht bei der Geschichte, die wir gerade gehört haben, im Tiefsten um diese Frage, wer ist Jesus für mich? Und die soll noch ein Stück weiter gehen, die soll Glauben erwecken in uns. Johannes schreibt als Grund, warum er das Evangelium geschrieben hat, in Johannes 20, Vers 30 und 31, da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Also noch viele andere Wunder, andere Zeichen, Hinweiszeichen auf ihn, dass er der Christus ist. Diese, also die jetzt aufgeführt sind in diesem Buch, zum Beispiel Johannes 9, Heilung des Blinden, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Was sollen wir glauben? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Deswegen sind die Geschichten im Johannesevangelium. Und deswegen ist diese Geschichte von der Heilung des Blinden so toll, dass für den Blinden ist, dass er geheilt wurde. Es geht letztendlich um mich, um dich. Wer ist Jesus für mich? Glaube ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaube ich, dass er mich heil machen kann? Glaube ich, dass ich in ihm sinnerfülltes Leben jetzt schon habe und ewiges Leben habe? Das jetzt beginnt, aber das über meinen Tod, physischen Tod hinausgeht. Glaube ich das? Und jetzt sagst du vielleicht oder denkst, ja, glaube ich nicht. Oder ja, das begeistert mich schon, was dieser Jesus und so gemacht hat, aber ich lebe mein Ding. Ich will zum Schluss nochmal auf dieses Beispiel zurückkommen. Von diesem Seiltänzer. Die Leute waren alle begeistert, oder viele, haben zugeguckt, oh, Jesus ist toll. Aber als der Seiltänzer dann sagt, wer steigt in den Schubkarren ein, lässt sich darüber fahren, da waren sie alle weg. Wer bist du? Einer, der nur dabei steht, vielleicht schon dein Leben lang dabei gestanden ist und Halleluja rufen kann, alles mitmacht, Lobpreislieder singt, vielleicht eine Jungschar hält, aber im tiefsten glaubst du gar nicht. Oder bist du jemand, der sagt, ich habe sowas von Hilfe nötig, ich bin ein Sünder, ich brauche Hilfe und ich habe alles versucht. Und beim Dominik haben wir es gerade gehört, er hat Psychologie und was weiß ich nicht, alles versucht. Aber echten Frieden finde ich in Jesus. Echte Hilfe finde ich in Jesus. Echtes Leben finde ich in Jesus. Reinigung meiner Schulden, das, was mich belastet, finde ich in Jesus. Dass ich die Welt einordnen kann, sie richtig, realistisch sehen kann. Das Böse und das Gute, das schenkt mir Jesus. Und das ewige Leben kann mir nur Jesus Christus schenken. Deswegen an mich die Frage, wer ist Jesus für mich? Ich habe die Hoffnung, dass wenn du vielleicht auf dieser Schwelle bist, begeistert bist von Jesus, aber noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, dass du es machst wie der Dominik im Anspiel, dass du sagst, das probiere ich jetzt aus. Wie der Blinde, der gesagt hat, ich habe alles schon probiert, ich probiere es einfach aus. Und letztendlich ist der Glaube an Jesus ein Glaubensschritt. Und du kannst alle Fragen für dich beantwortet haben. Wir haben viele Fragen. Ich habe auch meine Fragen an Jesus. Ich kapiere auch nicht alles, was da drin steht. Ich bin immer noch am Entdecken, Forschen. Aber das ist nicht so wichtig, ob ich alle Fragen beantwortet habe. Ja, kann die Archäologie alles nachweisen, was in der Bibel steht? Ja, wenn sie es nicht kann, bricht mir auch keinen Ast ab. Zum Beispiel ist die Archäologie, ich liebe die Archäologie. Ich liebe das, wenn sie wieder was entdecken. 2004, Teich Siloa, haben sie ewig gesagt, nein, das gibt es gar nicht. Die Geschichte in der Bibel, es stimmt gar nicht. Oh, durch Zufall, also Gott, hat den Teich Siloa entdecken lassen. Es stimmt, was da drin steht. Und das glaube ich und ich bin fest davon überzeugt. Und ich hoffe, dass du auch diese Frage beantworten kannst. Ja, Jesus ist mein Helfer, mein Retter und mein Herr und mein Messias. Ich glaube an ihn. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, die Botschaft deines Wortes ist manchmal so einfach. Und ja, sie ist einfach. Jeder kann sie verstehen. Und wir sind manchmal so verkopft und müssen alles genau wissen und denken, wir sind so gescheit. Und manchmal können wir von den ganz einfachen, hilfebedürftigen Personen aus der Bibel lernen, die es einfach ausprobiert haben und erlebt haben, dass es stimmt, dass es wahr ist. Danke, dass du auf die Welt kamst. Danke, dass du für uns gestorben bist, dass wir dadurch Vergebung haben, dass wir wieder Zugang haben zu deinem Vater, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Danke, dass dein Vater dich auferweckt hat, dass du lebst und wir auch leben dürfen und ewiges Leben haben. Danke, dass du regierst, dass du jetzt bei deinem Vater bist, dass du wiederkommen wirst und uns in die Regentschaft mit einbinden wirst. Danke dafür. Und danke, dass du unser Leben reich machst, uns vorangehst und Licht bist. Und dass wir für unsere Nachbarn auch ein Licht sein dürfen. Nicht, weil wir toll wären, sondern weil du in uns lebst. Und wir danken dir, dass du das auch machen willst in unserer Verwandtschaft, in unserer Bekanntschaft, unseren Nachbarn, da wo wir vielleicht in Vereinen sind, im Musikverein, in der Feuerwehr, dass du uns als Licht der Welt dorthin stellst. Und ich möchte dich bitten, dass möglichst viele Leute auch hier in Scheppach und Umgebung dich kennenlernen und diese Fülle in dir erfahren. Und wir loben dich und wir preisen dich für die Errettung, die wir haben und dass du jetzt in uns lebst und gegenwärtig bist. Amen. Zum Schluss des Gottesdienstes würde ich euch gern noch den Segen. Ach, du hast noch was? Okay.